Hallo und herzlich willkommen bei deinem TCM-Podcast, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wir verbinden traditionelle chinesische Medizin und westliche Medizin für mehr Wohlbefinden und Gesundheit für dich.
Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten. Mein Name ist Dr. Maren Kuhne.
Und ich bin Dr. Sandra Bürkin.
Heute geht es um das Thema Bluthochdruck, was so viele Menschen in Deutschland betrifft. Wie viele das tatsächlich sind, haben wir natürlich wieder die Statistiken befragt. Und vorher jedoch möchte ich dich, liebe Sandra, einmal fragen. Ich bin ja auch immer öfters in der TCM-Praxis dabei und habe festgestellt, dass ganz viele Patienten in die TCM-Praxis kommen mit einem massiven Anspruch, so nach dem Motto, ich habe jetzt schon so viele Ärzte durch und habe schon so viele Ärzte gesehen, sie müssen mir jetzt helfen. Erfährst du es auch jeden Tag oder immer mal wieder?
Mindestens einmal am Tag. Schön ist auch noch, sie sind meine letzte Rettung. Ja, puh, also kenne ich natürlich, ist tatsächlich realistisch wahrscheinlich gefühlt jede dritte auf, also Neuaufnahme. Ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber ich höre das sehr, sehr, sehr oft. Und es gehört natürlich auch dazu, sich diese ganzen Odysseen, die teilweise hinter sich haben, schon auch anzuhören, aber auch einfach ein bisschen ein realistisches Maß zu vereinbaren, finde ich. Also ich habe mich da am Anfang sehr schwer getan, weil ich dann immer dachte, ja, okay, also jetzt muss ich ja performen. Und da muss man einfach tatsächlich realistische Ziele erstmal festlegen. Und ich versuche das dann immer noch mal erst mit Humor zu nehmen, wenn wirklich jemand sagt, Sie sind meine letzte Hoffnung. Ja, da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil bei allem, was die TCM kann, es ist halt trotzdem ein Medizinsystem und keine Glaubensfata Morgana, ne?
Es ist ja auch so, dass die westliche Medizin nichts versprechen kann. Und ich denke, das Schlimmste, was man dann tun kann, ist eben auch dem Patienten Heilversprechen zu geben. Deswegen machen wir das hier ja auch nie, sondern sagen immer, die TCM kann helfen, weil so ist es tatsächlich. Die TCM sieht den Menschen und eben Erkrankungen und Störungen einfach anders und kann deswegen nochmal aus einer anderen Sicht ganz anders auch die Probleme angreifen. Jedoch, ja, es ist kein Allheilmittel und manchmal stößt man eben oder auch des Öfteren stößt man doch an seine Grenzen und der Patient oder die Patientin hat vielleicht ein bisschen Linderung, aber nicht komplett. Und das finde ich immer auch ganz wichtig, dass man das den Patientinnen und Patienten sagt. Das und das kann die TCM oder eben auch zugeben muss, wenn es eine Beschwerde ist, wo man weiß, dass man da nicht sehr viel Linderung sich erhoffen darf, dass man damit offenen Karten spielt.
Absolut, und das finde ich total wichtig, weil wenn jemand einfach ein kaputtes Knie hat, dann kann ich vielleicht im besten Fall die Schmerzen lindern, aber das Knie kann ich nicht austauschen, ja, und dann kann ich auch nicht Teile ersetzen. Und so ist es bei ganz vielen. Und was ich schon auch immer versuche, weil es tatsächlich gar nicht selten bei Patienten, die ganz lange Wege hinter sich haben und dann wirklich von einem zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten sind, das sind meiner Erfahrung nach häufig auch Patienten, die sich sehr wünschen würden, dass der Therapeut, der Arzt, die Ärztin, wie auch immer, eine Lösung für sie hat und ihnen das einfach abnimmt, ja, und dann tatsächlich auch einfach ihnen eine Zauberpille verschreibt oder eine Zauberbehandlung und dann ist alles gut, die aber leider entweder, weil sie es wirklich nicht wissen oder weil die Hürde vielleicht auch zu groß ist, oftmals nicht unbedingt bereit sind, an ihrem Lebensstil tatsächlich was zu ändern. Und das ist sowas, wo ich die Karte dann auch ganz oft wieder zurückspiele und sage, ja, aber ich bin die Ärztin, aber der Patient sind Sie und ich gebe Ihnen einen Teil der Verantwortung auch zurück. Und wenn Sie hier sitzen und abnehmen möchten und 30 Kilo zu viel haben, dann können wir schon gucken, dass der Körper besser funktioniert, aber dann müssen Sie auch gucken, dass Sie die Ernährung ändern, weil sonst funktioniert das nicht. So.
Und jetzt hast du heute schon einen Punkt angesprochen, der für unser heutiges Thema total wichtig ist, die Lebensstiländerung. Und damit schwenke ich auch schon wieder zurück. Es geht ja um das Thema Bluthochdruck heute. Und Bluthochdruck ist der Risikofaktor Nummer 1 für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen wiederum sind für die meisten Todesfälle vor Krebserkrankungen eben in Deutschland und in der westlichen Welt verantwortlich.
Und es sind tatsächlich in Deutschland wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen. Also es betrifft zwischen 20 und 30 Millionen Bundesbürger. Also von einer, ich glaube, aktuell liegen wir bei 82 Millionen Einwohnern, ne? Also es ist eine wahnsinnig hohe Zahl. Und da muss man einfach auch wirklich sagen, dass es insgesamt für uns alle ein riesiges Problem darstellt. Gar nicht nur für den Einzelnen.
Und vor allem, es sind zwischen 70 und 79 Jahren tatsächlich 3 von 4 Menschen, also 75% betroffen. Da reden wir nochmal von einer viel höheren Zahl. Und das finde ich schon, ja, 3/4 der 70 bis 79. Da muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Vor allem viele werden ja zum Glück heute auch so alt und noch älter. Und das heißt, es ist Wahnsinn, was da auch an Medikamenten und Diagnostik und Kosten auf das Gesundheitssystem einprasseln, ist der Wahnsinn.
Ja, und das merkt man allein schon, wenn man sich mal anschaut, unter den 10 am häufigsten in Deutschland verschriebenen Medikamenten sind 6, also von 10 sind 6 Mittel zur Blutdruckeinstellung plus ein Mittel, was man potenziell noch dazu nehmen kann. Das heißt, aus diesem ganzen riesigen Wust an Erkrankungen, die wir behandeln können mit Tabletten, sind wirklich so viele Tabletten dem Bluthochdruck gewidmet. Das fand ich ganz enorm. Also das hatte ich tatsächlich, ich wusste, dass 2 oder 3 in der Liste der häufigsten 10 sind. Das war mir bekannt, auch auf Platz 1 und 2. Aber dass es 6 von 10, potenziell 7 von 10 sind, damit habe ich echt nicht gerechnet.
Und vor allem ist es ja längst nicht so, dass sich jeder Bluthochdruckpatient auch behandeln lässt, sondern es sind tatsächlich nur 88%. 12% sagen schon mal, sie nehmen gar keine Tabletten oder sonst irgendwas vom Arzt an. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass gar nicht alle durch die Tabletten dann auch ihre guten Werte bekommen. Ne? Viele brauchen dann Kombinationen oder Umstellung und, und. Und tatsächlich erreichen nur 3/4 der Betroffenen dann durch die Therapie auch wirklich akzeptable Blutdruckwerte. Also es ist so ein bisschen auch immer so die Katze, die sich den Schwanz beißt, ne? Also es ist ein wahnsinniges Thema und jede Ärztin, jeder Arzt hat damit zu tun, egal in welchem Fachgebiet, weil einfach kommt, ja, ich nehme das und das Mittel und das und das Mittel. Und häufig ist es auch so, haben Sie Vorerkrankungen? Nee. Nehmen Sie Tabletten? Ja, also gegen den Blutdruck.
Genau.
Also
Die
das
4
ist
für den Blutdruck.
genau, also das ist so Standard, ne? Also
Ja,
meistens ist
ja.
da halt 2 und einer morgen am Abend oder so. Und dann, nee, eigentlich, ich bin gesund. Aha, und hoher Blutdruck und der mit Tabletten und dann ist man gesund. Muss ich jetzt
Ja.
sagen, sehe ich anders.
Ja, ist tatsächlich ein riesiges Thema und betrifft wirklich alle Ärzte. Also da kommt ja niemand drum rum. Irgendwie Blutdruckmittel hat gefühlt eh jeder und dann ist es natürlich auch nochmal eine ganz große Unterscheidung zwischen, habe ich die Werte gut eingestellt oder geht es dem Patienten mit den Tabletten gut? Das ist nämlich auch so, was ich finde, Blutdruckeinstellung ist echt herausfordernd, weil die Tabletten natürlich auch Nebenwirkungen haben und die auch tatsächlich die Patienten echt richtig doll beeinträchtigen können. Und deswegen finde ich, bis man überhaupt raus hat, welcher Patient reagiert auf welches Mittel gut und wie. Und dann habe ich im Zweifel perfekt eingestellte Werte, aber dann sagt mir der Patient, sie, ich bin so müde, ich komme morgens überhaupt nicht mehr aus dem Bett. Was ja auch klar ist, wenn der irgendwie 2 Jahrzehnte bei 170 zu 100 rumgefahren ist und ich stelle ihn jetzt auf 120 zu 80 ein, dann ist es ja, wie wenn wir irgendwie gefühlt mit kurz vor Kollabieren rumlaufen würden. Ja? Nur das haben die halt jeden Tag. Und dann sagen die natürlich auch, ja, ist ja schön, dass die Werte so sind, aber da habe ich gar keine Lust drauf jeden Morgen.
Häufig ist es ja auch so, dass die Patienten gar nicht merken, dass sie einen Bluthochdruck haben, sondern dass es dann irgendwann beim Check-up beim Hausarzt rausgefunden wird. Und dennoch ist es so, dass Bluthochdruck doch, wenn man das auch weiß, dass es Bluthochdruck sein könnte, ganz viele Symptome, die viele Menschen auch haben, eben hervorruft. Zum Beispiel kann es sein, Kopfschmerzen. Wie viele Leute haben Kopfschmerzen? Haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht. Es ist auch eine immense Zahl. Das nächste Schwindel, dass man einfach mal umkippt, dass einem schwarz vor Augen wird, dass man sich Dinge nicht mehr so gut merken kann, also im Gedächtnis eingeschränkt ist, dass man ab und zu so ein verschwommenes Sehen hat, dass man Probleme hat, Atemnot, ne, wenn man Treppen hochgeht oder so. Das muss nicht immer gleich eine Verengung von Herzkranzgefäßen sein. Das ist so das, was das häufigste ist. Es kann auch einfach in Anführungszeichen ein erhöhter Blutdruck sein.
Absolut. Und auch viele so Symptome wie Herzklopfen oder Herzstolpern oder sowas können auch durch einen zu hohen Blutdruck bedingt sein. Da darf man auch immer noch mal ein bisschen hinschauen. Und auch tatsächlich aus dem neurologischen Bereich, gerade so Einschränkungen, die dann mit Gefühlsstörungen einhergehen oder mit so kurzfristigen Lähmungserscheinen, können tatsächlich auch durch zu hohen Blutdruck bedingt sein. Also da muss man immer leider auch so ein bisschen dran denken. Und ich finde gerade bei älteren Herren, das ist dann dein Fachgebiet, aber
Ja, aber gerade sagen, ich habe auch noch was
genau,
dazu zu sagen.
das ist nämlich echt häufig, finde ich.
Ja, genau. Also die erektile Dysfunktion oder auch Impotenz genannt, das ist auch häufig ein erstes Zeichen für Bluthochdruck und aber auch zum Beispiel Blut im Urin, was man nicht sieht, oder sehr schäumender Urin, oder dass man nachts ganz, ganz oft auf Toilette muss. Es ist nicht immer eine vergrößerte Prostata. Da muss man so als Urologe auch so ein bisschen ein Ohr dafür haben, sondern es kann auch wirklich mal vom Herzen sein, dass der Blutdruck zu hoch ist und deswegen eben in der Nacht das ganze Wasser aus dem Körper ausgeschieden werden muss. Also es ist wirklich eine Sache, was breit Symptome machen kann.
Und was man dann auch immer noch so ein bisschen mit berücksichtigen und sich anschauen darf, ist, gibt es denn in der Familie oder auch beim Patienten, ne, zum Thema, haben Sie Krankheiten? Nein, habe ich nicht, aber die OP-Narbe, ach so, ja. Gibt es da irgendwelche Vorfälle im Sinne von Herzinfarkte, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle, gegebenenfalls auch Demenzen? Auch die können durch Bluthochdruck bedingt sein, vergisst man oft. Nierenerkrankungen, Schlafbeschwerden, also eine ganze Menge an Symptomen, die indirekt zumindest darauf hinweisen, dass man unbedingt auch mal eine Blutdruckabklärung machen sollte.
Gerade eben auch bei Frauen ist es immer ein Thema, ne? Also da sollte man auch mal schauen, hey, hat man in der Schwangerschaft Bluthochdruck gehabt oder Frauen in den Wechseljahren merken das häufig auch nicht oder es wird fehlgedeutet. Also da gibt es einiges an Dingen, die man da unbedingt auch als Ärztin, Arzt berücksichtigen sollte und eben auch, wenn man selber betroffen ist, von bestimmten Dingen mal checken lassen sollte, ob nicht ein Bluthochdruck dahinter steckt.
Und dann gibt es natürlich auch die klassische Abklärung, die wir dann auch immer machen, die eben auch die Medikamente so ein bisschen mit einschließt. Und da darf man auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken, ob nicht Nebenwirkungen von anderen Medikamenten wiederum dafür verantwortlich sein könnten, dass der Bluthochdruck auch oder dass Bluthochdruck entsteht. Also ich glaube, man merkt, es gibt wirklich auch ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen für Bluthochdruck. Und deswegen sind auch wahrscheinlich so wahnsinnig viele Menschen betroffen. Aber das sollte man schon grundsätzlich so ein bisschen mit auf dem Schirm haben.
Und es gibt ja diese ganzen Check-ups, die dann auch von der Kasse bezahlt werden. Auch das sollte man unbedingt annehmen als Patient und sich da wirklich mal checken lassen, damit so ein Bluthochdruck auch möglichst früh entdeckt wird. Denn der kann natürlich auch Spätfolgen haben, wie zum Beispiel, wenn er dann massiv hochgeht und wir sagen dazu entgleist, dass man eben einen Schlaganfall auch dann vom Bluthochdruck bekommt oder eben, dass die Nieren kaputt gehen. Das sind lauter so Dinge, das wissen die Leute gar nicht. Die denken, oh, ich habe nur Bluthochdruck, alles tutto bene sonst, ich bin fit. Nein, ne? Also wenn das eben starken Schwankungen ist, dann wie gesagt, gehen auch die Nieren kaputt. Und das ist eben ganz wichtig und nochmals sollte man annehmen, dass man da vom Hausarzt einmal durchgecheckt wird.
Und dieser Checkup ist jetzt auch nichts, was sonderlich schwierig ist oder besonders weh tut. Das erfolgt eigentlich in der Regel so, dass man beim Hausarzt oder Gynäkologen oder Urologen oder so dann eben auch mal den Blutdruck gemessen kriegt. Und da gibt es so einen bestimmten Wert, so einen Cut-off-Wert von 140 zu 90, wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich man als Patient in Arztpraxen auch mal einfach aufgeregt sein kann. Und das tatsächlich deswegen auch hoch sein kann. Da gibt es dann die Möglichkeit, dass man mit dem Patienten bespricht, dass er einfach zu Hause mal für 2 Wochen dreimal am Tag misst. Oder dass man ihm so eine Langzeitblutdruckmessung auch mal für 24 Stunden mitgibt. Und dann sieht man relativ gut, ist der Blutdruck wirklich dauerhaft erhöht oder war das jetzt einfach die unangenehme Situation in der Praxis?
Dann wird beim Check-up sowieso auch nochmal Blut untersucht. Und auch wenn eben ein erhöhter Blutdruck festgestellt wurde, ist es ganz wichtig, dass man sich einmal die Blutsalze anguckt, Natrium, Kalium, die Nierenwerte, die Blutfette, dass man einmal schaut, hey, ist es nur ein Bluthochdruck oder hat man eben auch sowas wie ein Prädiabetes oder hat man sogar einen richtigen Zucker schon, weil das sich natürlich gegenseitig auch wieder beeinflussen kann und man dann eben, man nennt es auch ein metabolisches Syndrom, also so einen ganzen Komplex an Erkrankungen haben kann, die dann sich nochmal potenzieren, um einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu erkranken oder sogar zu versterben. Deswegen unbedingt, wie gesagt, checken lassen und dann kann man das Ganze auch angehen.
Und sollte da irgendwas dann auffällig sein und noch weiter abgeklärt werden müssen, dann gibt es natürlich, wie du es auch vorhin angesprochen hast, nochmal eine spezifische Diagnostik für zum Beispiel die Niere, für zum Beispiel den Kopf, für zum Beispiel eine Abklärung, ob jemand ein Schlafapnoe-Syndrom hat. Aber das ist immer erst in Folge dann, ja, also in den. Ich finde, im Großteil der Fälle kommt man mit so einer guten Basisdiagnostik schon mal relativ weit. Da braucht es dann gar nicht unbedingt die riesige Folgediagnostik, die dann auch aufwendig sein kann.
Und was empfiehlt die westliche Medizin? Also erstmal kriegt man so schöne Tabletten von seinem Hausarzt, so Hausärztin, die man mehr oder weniger gut verträgt. Und eben es wird dazu geraten, den Lebensstil zu ändern. Und das wird halt leider häufig nicht befolgt. Und was ich ja so spannend finde, aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin kannte man den Bluthochdruck eigentlich gar nicht, sondern nur die Symptome, wie wir schon gesagt haben, Kopfschmerzen, Schwindel, verschwommene Sehnen und so weiter. Also so hat man das früher gar nicht gekannt. Ob es jetzt daran lag, dass man irgendwie den Blutdruck nicht messen konnte oder dass es tatsächlich den Symptomkomplex nicht gab, wissen wir nicht. Aber ich finde das immer wieder ganz spannend.
Ist es auch total. Und da hat man halt eben dann einfach die Symptome behandelt. Und das war natürlich auch vermutlich etwas zielführender, als wie wir das jetzt machen, eine Krankheit zu definieren, die heißt Bluthochdruck und die alleine schon, wenn wir sie aus klassisch schulmedizinischer Sicht betrachten, x Möglichkeiten der Erklärung haben kann. Ja, das hat man ja schon gemerkt, wie wir jetzt gerade alles aufgearbeitet haben. Und deswegen haben wir uns auch für die Seite der TCM oder aus Sicht der TCM dafür entschieden, euch einfach die wichtigsten drei quasi Ursachen aus Sicht der TCM mitzugeben, weil auch aus Sicht der TCM ist es so, dass es diverseste Möglichkeiten und Ursachen für einen hohen Blutdruck geben kann. Aber es gibt halt auch so ein paar Klassiker, die einfach ganz häufig auftreten und in den allermeisten Fällen, wenn man das gelöst hat, sich der Blutdruck dann auch zumindest ein bisschen stabilisiert.
Und hier gerade auch bei unserem Thema, passend zu unserem Einführungsthema, wichtig, es ist sehr, sehr schwierig bis nur schwer möglich, so einen Bluthochdruck wirklich jetzt zum Beispiel durch 10 Akupunktursitzungen und ein paar chinesische Kräuter dazu dauerhaft zu heilen. Also es ist wirklich wichtig, dass wenn man einen Bluthochdruck hat, dass die TCM sehr gut helfen kann, wenn man regelmäßig therapiert. Kann man das dann auch gut in Schach halten? Bloß eben die Wunderheilung ist schwierig. Muss man eben dem
Absolut. Und
Patienten ganz klar sagen.
das muss man dem Patienten sagen. Und genauso wenig wie leider die schulmedizinische Therapie eine Heilung bringt, das ist ja auch nahezu nie der Fall. Das ist ja immer nur so eine Symptombehandlung. Und schulmedizinisch einmal angefangen, gehen wir auch davon aus, dass das Tabletten sind, die man bis zum Lebensende einnimmt eigentlich, ja, weil man nicht davon ausgeht, dass es sich so gravierend bessert eigentlich. Und das darf man dem Patienten auch wirklich sagen. Also, dass Akupunktur zum Beispiel gut funktioniert, aber halt nicht über Monate. Und viele der Bluthochdruckpatienten, die ich jetzt in der Praxis habe, die sehe ich tatsächlich sehr regelmäßig. Und bei denen beginne ich aber eine TCM-Therapie auch erstmal so, dass wir die gesamte schulmedizinische Seite, wenn sie gut vertragen wird, exakt so lassen, wie sie ist. Da überhaupt nichts dran ändern und erstmal nur in Anführungszeichen gucken, dass das TCM-Muster, was dahinter steckt, behandelt wird. Und dann erniedrigt sich der Bluthochdruck von selber. Und wenn das passiert, dann fange ich an, die Medikation zu ändern. Aber nicht andersrum. Ja? Und das ist bei vielen eben im Sinne von Erwartungsdruck dann auch so, ja, aber ich dachte, ich kann jetzt in 2 Monaten die Medikamente absetzen. So, nein. So, nicht. Das gibt Patienten, wo das so funktioniert. Das gebe ich schon ehrlich zu. Also ich sage auch nicht, es ist unmöglich. Aber die sind halt auch sehr, sehr, sehr gewillt. Also ich hatte letztens eine Patientin, die hat einfach mal innerhalb von einem Jahr 20 Kilo dann abgenommen. Das sind halt Sachen, okay, so ein gravierender Richtungswechsel in der eigenen Ernährung kombiniert mit Sport und so, der kann es natürlich dann schon möglich machen, dass man das auch wieder absetzen kann. Aber das ist eine Kann-Option, keine Muss-Option.
Eine der häufigsten Ursachen jetzt aus Sicht der TCM für Bluthochdruck ist die sogenannte Leber-Qi-Stagnation. Die haben wir schon häufiger genannt. Das heißt, dass im Funktionskreis Leber, die der Wandlungsphase Holz zugeschrieben wird, eben der Energiefluss nicht mehr richtig funktioniert und stagniert. Es wird häufig verursacht durch Stress, emotionale Anspannung, unseren typisch westlichen Lebenswandel. Ne? Man hat für nichts Zeit, dann klingelt das Telefon, dann muss man das Kind abholen und so weiter. Häufig Symptome sind dann auch, man ist gereizt, ne? Man geht so ein bisschen auch, manche, es ist, wenn man es beobachtet, so richtig wie ein HB-Männchen in die Luft, ne? Wenn das Kleinste ist. Man hat so ein Spannungsgefühl häufig, auch unterm Rippenbereich oder auch so im Brustkorbbereich, dass man da eben so einen richtigen Druck verspürt. Und das ist eben eine typische Fülle-Symptomatik. Ne? Da ist ein zu viel da, das Leber-Qi, das stockt da richtig. Und wenn man das Leber-Qi, das Ziel ist, das dann natürlich wieder ins Fließen zu bekommen.
Und damit eben auch diese Hitze- und Anspannungszeichen nehmen zu können. Aber gerade an der Stelle ist ein Bluthochdruck nahezu nicht dauerhaft gut einzustellen, wenn der die Patientin nicht auch bereit ist, an ihrem Stresslevel einfach auch was zu verändern. Das muss man an der Stelle auch ehrlicherweise sagen. Dann kann man es immer wieder abfedern, aber mehr eben nicht. Und die Steigerung von der Leber-Qi-Stagnation, wenn es dann wirklich über Zeit geht, die kann sich dann einfach äußern als, wir nennen das loderndes Leberfeuer. Also das entsteht einfach, wenn ganz lange Zeit das Qi im Organsystem der Leber gestaut ist und dann eben wahnsinnig Hitze entwickelt. Und dann kommen zum Beispiel ganz intensive Kopfschmerzen immer wieder dazu, eine Schwindelsymptomatik, Unruhezustände, auch kann so eine gewisse Aggressivität dann auch dabei sein, die weit über so ein Genervtsein rausgeht. Verstopfungen können der Fall sein oder gerötete Augen. Und auch das ist ein totales Füllemuster. Also da sehen wir den Patienten schon an, dass der viel zu viel hat. Das sind meistens auch eher stabile, kräftige Patienten mit knallrotem Gesicht. Und wenn denen beim Autofahren irgendeiner mal querschießt, dann bam, ja, geht's gleich mal los.
Jetzt haben wir euch zwei Füllemuster genannt und jetzt noch das häufigste leere Muster. Und zwar redet man da von einem sogenannten aufsteigenden Leberyang, verursacht durch einen Leber- und Nieren-Yin-Mangel. Und wenn ihr euch vielleicht an unsere Folge von der Menopause erinnert, dann war ja der Nieren-Yin-Mangel bei Frauen, die durch die Wechseljahre gehen und dann die Menopause erlebt haben, ein ganz, ganz häufiges Symptom beziehungsweise eben Veränderung im Körper. Und hier bei der Variante des Bluthochdruck hat man dann eben auch Kopfschmerzen, da die Niere beteiligt ist, kommt ein Tinnitus dazu, Schwindelsymptomatik und man hat dann eben insgesamt auch Zeichen von einem Yin und von einem Blutmangel, wie eben auch Schwächegefühle, ne, und Trockenheitsgefühle und eben so diese richtige Leere. Und das ist eben ganz anders zu behandeln, als wenn man so ein ordentliches Fülle-Syndrom hat.
Ja, und tatsächlich auch ein bisschen mittelfristiger und herausfordernder, weil ich bei den ersten zwei Füllemustern im Endeffekt einen Fluss wiederherstellen muss und Hitze wegnehmen. Und bei den Patientinnen in der Menopause muss ich ganz viel Aufbauarbeit leisten. Die haben dann eben auch diese typischen Hitzewallungen häufig oder eiskalte Füße. Und da muss man wirklich gucken, dass man von unten stabilisiert. Und gerade das ist auch noch mal was, was einfach dauert. Das ist leider nicht in 2 Monaten gemacht.
Nee, das dauert tatsächlich, aber mit Ausdauer und Geduld kann man da auch einiges ausrichten. Du hattest schon gesagt, zur Therapie ganz wichtig wieder die Kombination aus Akupunktur. Da werden wir euch gleich noch ein paar Punkte nennen, die da Sinn machen, egal unter welchem Muster ihr jetzt leidet, könnt ihr da nichts falsch zumindest machen. Kräutertherapie, absolut wichtig. Und eben, egal ob aus TCM-Sicht oder aus westlicher Sicht, die Lebensstiländerung.
Unbedingt. Und ich sehe diese Patienten, wenn die initial zu mir kommen, meistens auch einmal in der Woche Minimum und starte begleitend dann auch eine Kräutertherapie, also eine Pharmatherapie. Und häufig auch, wenn das noch nicht gut eingestellte Bluthochdruckpatienten sind, dann beginne ich sogar auch sozusagen die klassische Therapie, weil ich Patienten ungern mit Blutdrucken von irgendwie 180 zu 100 rumlaufen lasse. Und auch wenn sie zu mir kommen, weil sie keine anderen Tabletten schlucken wollen, ja, ist es trotzdem an der Stelle dann auch, finde ich, Aufgabe des sozusagen klassischen Arztes, die wir auch sind, einfach darauf hinzuweisen, dass sie aber trotzdem in dieser Zeit ja ein sehr hohes Schlaganfallrisiko haben und so weiter und so fort. Und es gibt gar nicht wenig Fälle, wo ich diejenige bin, die dann auch gleichzeitig erstmal eine schulmedizinische Therapie startet, mit allem drauf. Und wenn sich das bessert und die Patienten stabiler werden, peu à peu das alles wieder rausnimmt. Und das kann man diagnostisch auch ganz gut begleiten, finde ich. Also man kann entweder zum Beispiel vorher einen Langzeitblutdruck machen, nach 3 Monaten, nach 6 Monaten. Oder mittlerweile gibt es auch ganz, ganz tolle Tools und Armbänder und Apps und sonst was, wo die Patienten selber einfach dieses Armband tragen und das übermittelt zum Beispiel Blutdruckwerte einfach ganz regelmäßig und zeichnet die auf. Die müssen nicht immer messen, oder es gibt wirklich die klassische Messung. Aber das ist, da gibt es ganz viel, was die Patienten selber machen können, um auch wirklich zu gucken, wie sind denn real meine Blutdruckwerte einfach.
Und jetzt zu den Akupressurpunkten. Der erste, der zu nennen ist Leber 3. Es gibt so einen Spruch, Leber 3 immer dabei. Und
Ja.
auch hier schadet Leber 3 nicht. Und den könnt ihr auch natürlich einmal googeln, schauen, wo er liegt. Beschrieben, er liegt zwischen dem Strang von erster und zweiter Zehe am Fußrücken. Wenn ihr da zwischen erster und zweiter Zehe einmal mit dem Finger entlang rutscht, dann rutscht er irgendwann in so eine Vertiefung rein. Und genau da liegt Leber 3. Die meisten spüren auch schon, wenn man da drauf drückt, dass da so eine richtige Anspannung bei den meisten drin ist. Einer der typischen Punkte. Und wenn man da eben dann akupressiert, dann kann man da schön was in der Leberleitbahn lösen und sich was Gutes tun.
Genau, und ihr fangt an zwischen den beiden Zehen. Also da, wo die beiden Zehen sind, legt ihr den Daumen auf und dann schiebt ihr hoch Richtung Knöchel, in die
Genau.
Richtung. Da kommt diese Verengung, die Maren beschrieben hat. Und das merkt ihr sofort. Es gibt fast niemanden, der das nicht merkt. Die einen merken es schneller und mehr, aber dass es jemand gar nicht merkt, kommt ganz selten vor.
Nee. Und ein weiterer Punkt ist Dumai 20. Dumai 20 ist oben, Mittelpunkt am Kopf. Und zwar am besten nehmt ihr die beiden Ohren, den höchsten Punkt der Ohren und bildet eine Linie und dann eben an der Mittellinie vom Körper, also Nasenrücken hoch. Und da, wo diese beiden gedachten Linien sich schneiden, da liegt Dumai 20. Auch hier könnt ihr schön akupressieren und werdet auch einen schönen, insgesamt beruhigenden Effekt merken und eben auch, wenn da der Blutdruck hochschießt, ist das eine gute Möglichkeit, dass man da wieder so in die Ruhe kommt.
Total, und auch die Konzentration kann dadurch zum Beispiel besser werden. Also gerade wenn man merkt, man ist angespannt und fährt hoch, da hilft er auch wirklich sehr, sehr gut.
Und zu allerletzt noch drei Worte zur Lebensstiländerung, weil wir es lieben und euch immer wieder sagen und damit hoffen auch, dass ihr da dran denkt. Lebensstiländerung heißt wirklich auf sich achten. Stress reduzieren, Ruhepausen einbinden. Wenn man merkt, hey, mein Herz schlägt schneller, mir ist schwindelig, ich habe Kopfschmerzen, Gang zurückschalten, total wichtig. Dazu Ernährung, Ernährung, Ernährung. Wir können es nicht oft genug sagen, wir nerven euch jetzt nicht schon wieder mit regelmäßig und warm frühstücken und so weiter. Ich habe es jetzt
Das kennt
doch
ihr eh alles.
Und Bewegung, ne? Egal ob westlich oder TCM, Bewegung ist das A und O. In guten Dosen für jeden. Ne? Jetzt jemand, der eben noch nie Sport gemacht hat, sollte jetzt nicht auch gleich eine Stunde laufen gehen. Das tut seinem Blutdruck auch nicht gut. Das belastet sein Herz eher. Aber so langsam eben Bewegungen in den Alltag integrieren und damit tut man sich insgesamt was Gutes für den Bluthochdruck und insgesamt für die Gesundheit.
So ist es. Und das war ja fast schon ein wunderbares Schlusswort. Damit entlassen wir euch aus dieser Folge. Hoffen, wir haben es geschafft, euch einen guten Überblick über so ein doch sehr komplexes Krankheitsbild auch zu geben. Freuen uns natürlich, wenn ihr uns mal wissen lasst, ob ihr die Tipps umgesetzt habt, wie gut ihr mit den Akupressurpunkten zum Beispiel zurechtkommt. Und wünschen euch ansonsten jetzt alles, alles Gute und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
Bis dann.
Das war wieder eine Folge des TCM-Podcasts, die TCM-Docs, das Beste aus zwei Welten.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns gerne weiter. Damit du nichts verpasst, folge uns und unseren Kanälen.
Hinterlass uns gerne dein Feedback in den Kommentaren. Bis bald, deine Sandra.
Und Maren.